Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde in eine Welt geboren, in der Götter nicht fern waren. Sie lebten in Tempeln, in Statuen, in Ritualen und vor allem in den Köpfen der Menschen. Mein Name ist Nofretete. Ich kam vermutlich um das Jahr 1380 vor Christus zur Welt, in einer Zeit, in der Ägypten auf dem Höhepunkt seiner Macht stand. Das Reich wurde von Pharaonen regiert, die nicht nur Herrscher waren, sondern als lebende Götter galten. Alles folgte einer Ordnung, die seit Jahrhunderten bestand. Priester bestimmten Rituale, Beamte verwalteten das Land entlang des Nils und das Volk arbeitete im Rhythmus der Überschwemmungen. Ich wuchs in einer Umgebung auf, die von Reichtum und Disziplin geprägt war. Meine Herkunft ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Manche sagen, ich sei die Tochter eines einflussreichen Hofbeamten gewesen, vielleicht sogar von Ege, der später selbst Pharao werden sollte. Andere vermuten eine königliche Abstammung. Sicher ist nur, ich gehörte zur Elite. Schon früh lernte ich, was es bedeutete, Teil dieser Welt zu sein. Haltung, Sprache, Auftreten, alles war genau geregelt. Frauen am Hof hatten eine besondere Stellung. Sie waren nicht nur Ehefrauen, sondern auch politische Figuren, Vermittlerinnen, manchmal sogar MitregentInnen. Das Leben im alten Ägypten war geprägt von Gegensätzen. Während der Hof in Luxus lebte, war das einfache Volk abhängig von der Natur. Der Nil bestimmte alles. Seine jährliche Flut brachte fruchtbaren Boden oder Missernten, wenn sie ausblieb. Die Städte waren laut, staubig und voller Leben. Händler boten Waren an, Handwerker arbeiteten in offenen Werkstätten, Priester führten Rituale durch. Über allem lag die ständige Präsenz der Religion. Die Menschen glaubten an ein Leben nach dem Tod. Tempel waren Orte der Macht, nicht nur spirituell, sondern auch politisch. Priester besaßen Einfluss, Reichtum und Wissen. Sie kontrollierten den Zugang zu den Göttern. Schon als junges Mädchen verstand ich, dass Macht in Ägypten viele Gesichter hatte. Sie lag nicht nur beim Pharao, sondern auch bei denen, die die Götter interpretierten. Meine Ausbildung war darauf ausgerichtet, mich auf eine Rolle vorzubereiten, die über ein gewöhnliches Leben hinausging. Ich lernte lesen und schreiben, eine Fähigkeit, die nicht selbstverständlich war. Ich studierte Rituale, beobachtete das Verhalten am Hof und verstand zunehmend die Regeln dieses Systems. Doch nichts deutete darauf hin, dass ich eines Tages selbst im Zentrum dieser Welt stehen würde. Mein Leben hätte ruhig verlaufen können, als Frau eines Adligen, eingebettet in die Strukturen des Hofes. Doch dann trat ein Mann in mein Leben, der nicht nur mein Schicksal verändern sollte, sondern das gesamte Reich. Ich war keine gewöhnliche Frau, doch meine Wurzeln bleiben im Schatten der Geschichte. Viele glauben, ich sei die Tochter von Ege gewesen, einem einflussreichen Mann am Hof. Er war Berater, Diplomat und später selbst Pharao. Wenn das stimmt, wurde ich nicht nur in Reichtum geboren, sondern in unmittelbarer Nähe zur Macht. Andere vermuten, ich könnte aus einer Nebenlinie der königlichen Familie stammen. Doch eindeutige Beweise fehlen. In einer Welt, in der Abstammung über Einfluss entschied, war meine Herkunft entweder bewusst verborgen oder sie war weniger bedeutend, als mein späterer Aufstieg vermuten lässt. Sicher ist, ich wuchs im Umfeld des königlichen Hofes auf. Das bedeutete ein Leben, das streng organisiert war. Der Alltag war geprägt von Ritualen, Unterricht und Beobachtung. Kinder der Elite wurden nicht einfach erzogen, sie wurden geformt. Ich lernte früh, wie man sich bewegt, spricht und verhält. Jede Geste hatte Bedeutung. Ein falscher Blick konnte als Respektlosigkeit verstanden werden. Ein falsches Wort konnte Folgen haben. Doch neben diesen Regeln entwickelte ich auch ein Gespür für Menschen. Der Hof war kein Ort der Sicherheit. Hinter höflichen Worten verbargen sich Interessen, hinter Freundlichkeit oft Berechnung. Allianzen entstanden und zerfielen. Macht wurde nicht nur vererbt, sie wurde verhandelt. Ich beobachtete das. Ich verstand, dass Stärke nicht immer laut sein musste. Das Leben im alten Ägypten war gleichzeitig stabil und fragil. Die Ordnung des Reiches schien unveränderlich. Die Götter, die Rituale, die Hierarchien, alles wirkte festgelegt. Doch unter der Oberfläche gab es Bewegung. Neue Ideen, neue Einflüsse, neue Spannungen. Die Priester der großen Götter, besonders des Amun, hatten enorme Macht. Ihre Tempel waren reich, ihre Worte hatten Gewicht. Sie bestimmten nicht nur religiöse Fragen, sondern auch politische. Wer Einfluss wollte, musste sich in diesem System bewegen können. Als junge Frau wurde ich darauf vorbereitet, eine Rolle in diesem Gefüge einzunehmen. Vielleicht als Ehefrau eines hohen Beamten. Vielleicht als Teil einer strategischen Verbindung zwischen Familien. Doch mein Weg entwickelte sich anders. Ich lernte einen Mann kennen, der selbst nicht in die bestehenden Strukturen passte. Er war der Sohn des Pharaos, doch er dachte anders. Sein Name war Amenophis. Und mit ihm begann eine Veränderung, die alles in Frage stellen sollte, was Ägypten bis dahin ausgemacht hatte. Amenophis war anders. Schon bevor er den Thron bestieg, unterschied er sich von den Männern, die ich am Hof kennengelernt hatte. Er sprach weniger über Macht, weniger über Kriege, weniger über Verwaltung. Stattdessen sprach er über etwas, das im alten Ägypten zwar allgegenwärtig war, aber selten hinterfragt wurde. Die Götter. Unsere Verbindung war mehr als eine politische Ehe, auch wenn sie natürlich Teil der Machtstruktur war. Als ich ihn heiratete, vermutlich um das Jahr 1365 vor Christus, wurde ich zur großen königlichen Gemahlin. Das war nicht nur ein Titel, es bedeutete Nähe zur Macht, Einfluss und Sichtbarkeit. Doch mit Amenophis kam auch Unruhe. Er war überzeugt, dass die bisherigen religiösen Strukturen nicht mehr richtig waren. Besonders die Priesterschaft des Amun, die über enorme Macht verfügte, sah er kritisch. Für ihn stand eine andere Gottheit im Mittelpunkt, Aton, die Sonnenscheibe. Zu Beginn waren es nur Gedanken, Gespräche, Andeutungen. Doch ich spürte, dass daraus mehr werden würde. Als Amenophis den Thron bestieg, wurde aus ihm Echnaton. Der Name bedeutete so viel wie der, der Aton dient. Es war mehr als eine Namensänderung. Es war ein klares Zeichen. Er wollte nicht nur regieren, er wollte verändern. Und ich stand an seiner Seite. Meine Rolle war nicht passiv. Darstellungen aus dieser Zeit zeigen mich nicht im Hintergrund, sondern gleichberechtigt neben ihm. Ich war Teil von Zeremonien, nahm an religiösen Handlungen teil und wurde öffentlich sichtbar wie kaum eine Frau vor mir. Das war ungewöhnlich. In vielen Darstellungen erscheinen wir gemeinsam unter den Strahlen der Sonne. Aton wurde nicht mehr in menschlicher Form dargestellt, sondern als Licht, das direkt auf uns herabfällt. Es war eine neue Art von Religion, weniger geheimnisvoll, weniger verborgen, direkter. Doch diese Veränderung hatte Konsequenzen. Die alten Priester verloren Einfluss. Tempel wurden weniger bedeutend. Rituale änderten sich. Und mit jeder dieser Veränderungen wuchs der Widerstand. Am Hof wurde vorsichtiger gesprochen. Entscheidungen wurden genauer beobachtet. Die Ordnung, die über Jahrhunderte bestanden hatte, begann sich zu verschieben. Ich befand mich mitten in diesem Wandel. Meine Position gab mir Macht, aber sie machte mich auch sichtbar. Jeder Schritt, jede Geste, jede Darstellung wurde interpretiert. Ich war nicht nur Ehefrau, ich war Symbol. Symbol für eine neue Zeit. Doch noch war diese neue Ordnung nicht gefestigt. Noch bewegten wir uns innerhalb der alten Strukturen. Doch das sollte sich bald ändern. Denn Echnaton war nicht bereit, nur kleine Anpassungen vorzunehmen. Er wollte einen vollständigen Bruch mit der Vergangenheit. Was zunächst wie eine neue religiöse Idee begann, entwickelte sich zu einer radikalen Veränderung des gesamten Reiches. Echnaton war nicht daran interessiert, Aton einfach nur zu einem weiteren Gott im bestehenden Pantheon zu machen. Er wollte mehr. Er stellte die bisherigen Götter in Frage. Das war im alten Ägypten ein gefährlicher Schritt. Über Jahrhunderte hatten die Menschen an eine Vielzahl von Gottheiten geglaubt. Amun, Osiris, Isis, Horus. Jeder dieser Götter hatte seine Rolle, seine Priester, seine Tempel. Dieses System war tief im Alltag verankert. Doch Echnaton begann, dieses System aufzubrechen. Er ließ Tempel schließen, insbesondere jene des Amun. Namen von Göttern wurden aus Inschriften entfernt. Religiöse Rituale wurden verändert oder abgeschafft. An ihre Stelle trat Aton, nicht als einer von vielen, sondern als zentrale, fast alleinige Gottheit. Für viele Menschen war das mehr als nur eine religiöse Reform. Es war ein Angriff auf ihre Welt. Die Priester verloren nicht nur spirituellen Einfluss, sondern auch wirtschaftliche Macht. Tempel waren reich. Sie besaßen Land, Ressourcen und Arbeitskräfte. Mit jeder Einschränkung ihrer Rolle verlor ein ganzer Teil der Gesellschaft an Bedeutung. Ich stand an Echnatons Seite, während diese Veränderungen umgesetzt wurden. Meine Rolle wurde dabei noch sichtbarer. In Darstellungen erscheinen wir gemeinsam als Empfänger der Strahlen des Aton. Unsere Familie, unsere Töchter, wurden ebenfalls in diese Bildwelt einbezogen. Es war eine bewusste Inszenierung. Die Botschaft war klar. Die Verbindung zu Aton lief über uns. Das war neu. Früher waren die Götter über Priester erreichbar. Jetzt wurde diese Verbindung direkter und zugleich stärker auf den Pharao und seine Familie konzentriert. Das veränderte das Machtgefüge im Reich. Doch diese Entwicklung brachte auch Spannungen mit sich. Nicht alle akzeptierten den Wandel. Viele hielten an den alten Göttern fest. In den Städten und Dörfern lebten die traditionellen Vorstellungen weiter, auch wenn sie offiziell nicht mehr gefördert wurden. Die Veränderung kam von oben. Und sie war radikal. Am Hof selbst wurde vorsichtiger agiert. Entscheidungen hatten größere Konsequenzen als zuvor. Jeder Schritt wurde beobachtet, nicht nur von Unterstützern, sondern auch von Gegnern. Ich bewegte mich in dieser Welt mit wachsender Verantwortung. Ich war nicht nur Teil dieser Reform, ich war ihr Gesicht. Doch je weiter wir gingen, desto klarer wurde. Ein solcher Bruch konnte nicht ohne Folgen bleiben. Und Echnaton war noch nicht am Ende seiner Pläne. Der Bruch mit den alten Göttern war nur der Anfang. Echnaton wollte nicht nur Religion verändern, er wollte einen neuen Mittelpunkt für sein Reich schaffen. Einen Ort, der frei war von den Einflüssen der alten Priesterschaften, frei von Traditionen, die er ablehnte. So entstand eine Entscheidung, die alles veränderte. Wir verließen Theben. Theben war das Herz Ägyptens. Eine Stadt voller Tempel, voller Geschichte, voller Macht. Doch genau das wurde zum Problem. Die Priester des Amun waren dort zu stark, ihre Präsenz zu tief verwurzelt. Echnaton suchte einen Ort, der noch keine Vergangenheit hatte. Er fand ihn am östlichen Ufer des Nils, ein unbebautes Gebiet zwischen Wüste und Fluss. Dort ließ er eine neue Stadt errichten. Aschet Aton, Horizont des Aton. Heute kennt man diesen Ort als Amarna. Der Bau begann um das Jahr 1364 vor Christus. Innerhalb weniger Jahre entstand eine vollständig neue Hauptstadt. Paläste, Tempel, Wohnhäuser, Verwaltungsgebäude. Alles wurde geplant und errichtet, als würde man eine neue Welt erschaffen. Das Leben dort unterschied sich deutlich von dem in den alten Städten. Die Tempel waren offener gestaltet. Keine dunklen Hallen, keine geheimen Räume. Stattdessen weite Höfe unter freiem Himmel. Aton sollte sichtbar sein, die Sonne selbst war das Zentrum der Verehrung. Auch die Kunst veränderte sich. Darstellungen wurden realistischer, teilweise sogar ungewöhnlich. Körper wurden anders gezeichnet, Szenen wirkten lebendiger, persönlicher. Ich wurde oft zusammen mit Echnaton und unseren Kindern dargestellt, nicht als distanzierte Figuren, sondern als Familie. Das war neu. Amarna war mehr als nur eine Stadt. Es war ein Experiment, ein Versuch, ein Reich nach neuen Prinzipien zu gestalten. Doch dieser Neuanfang hatte seinen Preis. Die schnelle Errichtung der Stadt erforderte enorme Ressourcen. Arbeiter wurden hergebracht, Materialien transportiert, Strukturen aufgebaut. Währenddessen mussten andere Teile des Reiches weiterhin funktionieren: Verwaltung, Landwirtschaft, Handel. Nicht alles lief reibungslos. Auch politisch entstand eine Distanz. Ägypten hatte Kontakte zu anderen Reichen, diplomatische Beziehungen, Bündnisse, Konflikte. Doch während wir uns auf den Aufbau Amarnas konzentrierten, wurden einige dieser Verbindungen vernachlässigt. Botschaften blieben unbeantwortet. Verbündete warteten auf Unterstützung. Die Aufmerksamkeit des Pharaos war auf Aton und die neue Stadt gerichtet. Ich bewegte mich in dieser neuen Umgebung mit wachsendem Einfluss. Amarna war unser Werk, unser Symbol. Doch während die Stadt wuchs, wuchs auch die Unsicherheit. Denn eine Welt, die so schnell entsteht, ist nicht automatisch stabil. Und das Reich begann, die Folgen dieser Veränderungen zu spüren. Mit dem Umzug nach Amarna veränderte sich nicht nur das Reich. Auch meine Stellung erreichte einen Höhepunkt, den nur wenige Frauen vor mir erlebt hatten. Ich war nicht mehr nur die große königliche Gemahlin. Ich wurde zu einer sichtbaren Trägerin von Macht. In Darstellungen dieser Zeit erscheine ich oft gleichberechtigt neben Echnaton. Wir stehen gemeinsam unter den Strahlen des Aton, empfangen das Licht, teilen Rituale. Ich bin nicht im Hintergrund, nicht reduziert auf eine Nebenrolle. Ich bin präsent. Das war kein Zufall. Im alten Ägypten konnte eine Frau Einfluss haben, doch meist blieb dieser im Rahmen familiärer oder diplomatischer Funktionen. Meine Rolle ging darüber hinaus. Ich nahm aktiv an religiösen Zeremonien teil, wurde in Tempeln dargestellt und übernahm Aufgaben, die normalerweise dem Pharao vorbehalten waren. Manche Darstellungen zeigen mich sogar in Situationen, die traditionell männlich geprägt waren. Etwa beim Schlagen von Feinden, ein Symbol für Macht und Ordnung. Ob diese Szenen reale Ereignisse widerspiegeln oder symbolisch gemeint sind, ist schwer zu sagen. Doch ihre Botschaft ist eindeutig. Ich war mehr als eine Begleiterin. Ich war Teil der Herrschaft. Am Hof bedeutete das auch, Entscheidungen zu beeinflussen. Der Alltag bestand nicht nur aus Ritualen und Repräsentation. Es ging um Verwaltung, um Organisation, um das Gleichgewicht zwischen verschiedenen Kräften im Reich. Botschaften mussten beantwortet, Beamte eingesetzt, Ressourcen verteilt werden. Gleichzeitig blieb die religiöse Reform der zentrale Fokus. Aton stand im Mittelpunkt und wir waren seine Vermittler. Das bedeutete auch, dass unsere persönliche Darstellung eine politische Funktion hatte. Jede Szene, jede Statue, jede Inschrift war Teil einer Inszenierung. Die Menschen sollten sehen, wer die Verbindung zum Göttlichen herstellte. Doch diese Konzentration auf uns hatte auch Folgen. Das traditionelle System, in dem Priester als Vermittler fungierten, war geschwächt. Viele von ihnen verloren Einfluss. Manche vielleicht auch ihre Position. Das schuf Spannungen, die nicht immer offen sichtbar waren, aber dennoch existierten. Ich bewegte mich in diesem Umfeld mit wachsender Aufmerksamkeit. Jede Handlung konnte interpretiert werden. Jede Entscheidung hatte Gewicht. Gleichzeitig war mein Leben nicht nur politisch. Ich war Mutter. Unsere Töchter wurden in die Darstellung unserer Familie einbezogen. Sie waren Teil der neuen Ordnung, Teil der Bildwelt, die wir erschufen. Doch hinter dieser scheinbaren Stabilität begannen sich Risse zu zeigen. Das Reich war groß. Seine Probleme konnten nicht allein durch religiöse Veränderungen gelöst werden. Und während wir in Amarna eine neue Welt aufbauten, begann die alte Ordnung, sich leise zurückzumelden. Mein Name ist bis heute untrennbar mit einem Bild verbunden, eine Büste aus Kalkstein. Gefunden, Jahrtausende nach meinem Leben, zeigt mein Gesicht. Ruhig, symmetrisch, fast vollkommen. Sie wurde um das Jahr 1340 vor Christus geschaffen und gehört zu den bekanntesten Darstellungen der Antike. Doch diese Darstellung war kein Zufall. Im alten Ägypten hatte Kunst eine klare Funktion. Sie sollte nicht nur zeigen, sondern vermitteln. Macht, Ordnung, göttliche Nähe, all das wurde bewusst inszeniert. Auch mein Bild war Teil dieser Inszenierung. In Amarna veränderte sich die Kunst deutlich. Figuren wurden realistischer dargestellt, weniger idealisiert als zuvor. Körper wirkten länger, Gesichter schmaler, Bewegungen natürlicher. Gleichzeitig blieb die Symbolik bestehen. Ich wurde oft mit einer hohen blauen Krone dargestellt. Sie wurde zu einem meiner Erkennungszeichen. In Szenen mit Echnaton und unseren Kindern erscheine ich als ruhige, kontrollierte Figur. Präsent, aber nie übertrieben. Diese Darstellungen hatten eine klare Aufgabe. Sie sollten Stabilität zeigen. Denn während sich das Reich veränderte, brauchten die Menschen Orientierung. Bilder konnten vermitteln, was Worte oft nicht ausdrücken konnten. Sie zeigten eine Familie, eine Ordnung, eine Verbindung zu Aton. Doch hinter dieser äußeren Ruhe blieb die Realität komplex. Am Hof war mein Einfluss spürbar. Ich war Teil von Entscheidungen, Teil von Ritualen, Teil der öffentlichen Darstellung. Doch Einfluss bedeutete auch Verantwortung. Die Erwartungen waren hoch. Ich musste Stärke zeigen, ohne Unruhe auszustrahlen. Präsenz zeigen, ohne das Gleichgewicht zu stören. In einer Zeit des Wandels war jede Figur am Hof Teil eines größeren Systems. Auch mein Aussehen spielte dabei eine Rolle. Schönheit war im alten Ägypten nicht nur ästhetisch, sondern symbolisch. Sie stand für Harmonie, für Ordnung, für Nähe zum Göttlichen. Mein Name, Nofretete, wird oft mit »Die Schöne ist gekommen« übersetzt. Ob dieser Name von Anfang an bestand oder später Bedeutung gewann, ist unklar. Doch er wurde Teil meines Bildes. Dieses Bild überdauerte die Zeit. Doch es zeigt nur einen Teil der Realität. Hinter der perfekten Oberfläche standen Entscheidungen, Spannungen und ein Reich im Wandel. Die Darstellungen konnten Stabilität vermitteln, doch sie konnten die Entwicklungen nicht aufhalten. Und diese Entwicklungen wurden zunehmend spürbar. Denn während mein Bild für Beständigkeit stand, begann sich die Grundlage unserer Macht zu verändern. Während Amarna wuchs und unsere neue Ordnung sichtbar wurde, veränderte sich das Reich auf eine Weise, die sich nicht mehr allein durch Darstellungen kontrollieren ließ. Die Stabilität, die wir nach außen zeigten, begann zu bröckeln. Ägypten war ein großes Reich. Es reichte weit über den Nil hinaus, mit Einflussgebieten in Vorderasien und engen Beziehungen zu anderen Mächten. Diese Verbindungen waren nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich wichtig. Handel, Bündnisse und militärische Unterstützung hielten das Gleichgewicht aufrecht. Doch während wir uns auf Aton und den Aufbau Amarnas konzentrierten, gerieten diese Beziehungen ins Wanken. Aus dieser Zeit sind Tontafeln erhalten, die heute als Amarna-Briefe bekannt sind. Sie zeigen, dass Verbündete um Hilfe baten, gegen Feinde, gegen Aufstände, gegen den Verlust ihrer Gebiete. Einige dieser Nachrichten blieben unbeantwortet oder wurden verzögert behandelt. Das hatte Folgen. Einfluss ging verloren. Regionen, die zuvor unter ägyptischer Kontrolle standen, entfernten sich zunehmend. Andere Mächte nutzten die Situation. Auch im Inneren des Reiches waren die Veränderungen spürbar. Die religiöse Reform hatte viele Strukturen geschwächt. Tempel, die einst wirtschaftliche Zentren waren, verloren an Bedeutung. Priester, die zuvor Einfluss hatten, wurden zurückgedrängt. Neue Strukturen entstanden, doch sie waren noch nicht gefestigt. Für die Menschen bedeutete das Unsicherheit. Der Alltag im alten Ägypten war stark von Gewohnheiten geprägt. Rituale gaben Orientierung. Feste strukturierten das Jahr. Die Verbindung zu den Göttern war Teil des täglichen Lebens. Wenn sich diese Grundlagen änderten, entstand Unruhe. In Amarna selbst blieb der Alltag organisiert. Doch außerhalb der Stadt war die Situation weniger stabil. Die Kontrolle des Reiches war schwieriger geworden. Auch am Hof veränderte sich die Stimmung. Entscheidungen wurden vorsichtiger getroffen. Informationen wurden genauer geprüft. Es gab weniger Gewissheiten als zuvor. Die Konzentration auf Aton blieb bestehen, doch sie konnte nicht alle Probleme lösen. Ich nahm diese Veränderungen wahr. Meine Rolle blieb sichtbar, doch sie wurde komplexer. Einfluss bedeutete nicht mehr nur Teilnahme an Ritualen oder Präsenz in Darstellungen. Es ging zunehmend darum, mit Unsicherheit umzugehen. Das Gleichgewicht, das wir geschaffen hatten, war empfindlich. Und gleichzeitig wurde klar, dass nicht alle Entwicklungen rückgängig gemacht werden konnten. Die alten Strukturen waren bereits verändert, die neuen noch nicht vollständig etabliert. Das Reich befand sich in einem Zustand zwischen zwei Ordnungen. Und genau in diesem Moment begann sich auch mein eigenes Schicksal zu verändern. Denn während die Krise wuchs, wurde meine Spur in den Quellen schwächer. Irgendwann werden selbst die deutlichsten Spuren schwächer. Namen verschwinden aus Inschriften, Darstellungen hören auf und was zuvor sichtbar war, wird unsicher. Genau das geschah auch mit mir. Bis etwa in das Jahr 1333 vor Christus tauche ich regelmäßig in Darstellungen und Texten auf. Meine Rolle ist klar erkennbar, meine Präsenz am Hof unübersehbar. Doch dann verändert sich etwas. Meine Erwähnungen werden seltener. Und schließlich verschwinden sie fast vollständig. Warum das geschah, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, doch keine davon kann mit Sicherheit bestätigt werden. Eine einfache Erklärung wäre mein Tod. Krankheiten waren im alten Ägypten allgegenwärtig. Selbst am Hof war man nicht davor geschützt. Epidemien konnten schnell entstehen. Medizinisches Wissen war begrenzt. Und selbst kleinere Verletzungen konnten gefährlich werden. Doch es gibt auch andere Theorien. Einige vermuten, dass ich nicht verschwunden bin, sondern meine Rolle verändert habe. Vielleicht trat ich unter einem anderen Namen auf. Vielleicht übernahm ich eine neue Position, die anders dargestellt wurde. Es gibt Hinweise auf eine weibliche Mitregentin oder sogar eine Herrscherfigur in dieser Zeit, deren Identität nicht eindeutig geklärt ist. Doch auch hier fehlen klare Beweise. Eine weitere Möglichkeit ist politischer Wandel. Die Situation im Reich war angespannt. Die religiösen Reformen hatten Gegner, die Veränderungen hatten Konsequenzen. In solchen Zeiten konnten Positionen schnell verloren gehen. Einfluss war nicht garantiert. Er musste gehalten werden. Wenn sich Machtverhältnisse verschoben, konnte das auch Auswirkungen auf die Darstellung am Hof haben. Denn Darstellungen waren nie neutral. Sie zeigten, was gezeigt werden sollte. Wenn eine Person aus diesen Darstellungen verschwindet, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass sie physisch nicht mehr existiert. Es kann auch bedeuten, dass ihre Rolle verändert oder bewusst ausgeblendet wurde. Mein Verschwinden fällt in eine Zeit, in der auch andere Veränderungen stattfanden. Echnaton blieb weiterhin Pharao, doch die Stabilität des Reiches war nicht mehr dieselbe wie zu Beginn seiner Herrschaft. Entscheidungen wurden hinterfragt, Strukturen waren in Bewegung. Und dann, nach einigen Jahren, endet auch seine Herrschaft. Was danach folgt, ist eine Phase der Neuordnung. Die alte Religion kehrt zurück, die Hauptstadt wird wieder verlagert, Namen werden verändert oder gelöscht. Die Erinnerung an Amarna wird teilweise bewusst reduziert. In dieser Phase wird es noch schwieriger, klare Spuren zu finden. Ich werde zu einer Figur zwischen Geschichte und Ungewissheit. Mein Leben lässt sich nicht vollständig rekonstruieren. Doch gerade dieses Verschwinden ist Teil meiner Geschichte. Denn es zeigt, wie eng Erinnerung und Macht miteinander verbunden sind. Und wie schnell selbst eine zentrale Figur aus dem sichtbaren Teil der Geschichte verschwinden kann. Ich bin Nofretete. Und obwohl meine Spur in den Aufzeichnungen meiner Zeit endet, hat meine Geschichte nicht aufgehört zu existieren. Mein Leben fällt in eine der ungewöhnlichsten Phasen der ägyptischen Geschichte. Zwischen etwa 1380 und 1333 vor Christus erlebte das Reich einen Bruch, wie es ihn zuvor kaum gegeben hatte. Eine neue Religion, eine neue Hauptstadt, eine neue Darstellung von Macht. Ich war Teil dieses Wandels. Doch mein Vermächtnis ist nicht eindeutig. Es besteht aus Fragmenten, Darstellungen, Inschriften, Funde, die Jahrtausende überdauert haben. Und aus Lücken, die nie vollständig geschlossen werden konnten. Die berühmte Büste, die mein Gesicht zeigt, wurde im Jahr 1912 entdeckt, in den Ruinen von Amarna. Sie machte mich zu einem Symbol. Nicht nur für meine Zeit, sondern für eine ganze Epoche. Für viele wurde ich zum Sinnbild von Schönheit, von Eleganz, von Perfektion. Doch diese Darstellung ist nur ein Teil meines Erbes. Mein Leben war nicht nur geprägt von äußeren Bildern, sondern von Entscheidungen, von Veränderungen, von einem Reich im Umbruch. Ich stand an der Seite eines Pharaos, der den Mut hatte, bestehende Strukturen in Frage zu stellen, und ich trug dazu bei, diese neue Ordnung sichtbar zu machen. Ob diese Ordnung Bestand hatte, ist eine andere Frage. Nach dem Ende von Echnatons Herrschaft kehrte Ägypten schrittweise zu den alten Göttern zurück. Aton verlor an Bedeutung, Amarna wurde aufgegeben und viele Spuren dieser Zeit wurden bewusst entfernt oder verändert. Das zeigt, wie fragil selbst große Veränderungen sein können. Doch nicht alles verschwand. Ein Teil dieser Geschichte blieb erhalten, in Fragmenten, in Funden, in Fragen. Mein Name überdauerte. Und mit ihm die Faszination für eine Frau, deren Leben sich nicht vollständig erklären lässt. Vielleicht liegt genau darin meine Bedeutung. Nicht nur in dem, was bekannt ist, sondern in dem, was offen bleibt. Denn Geschichte besteht nicht nur aus Antworten. Sie besteht auch aus Fragen, aus Deutungen, aus dem Versuch, Vergangenes zu verstehen. Ich war Teil einer Zeit, in der sich ein ganzes Reich neu definierte. Und auch wenn vieles davon nicht dauerhaft bestand, hat dieser Moment Spuren hinterlassen. Spuren, die bis heute sichtbar sind. Und vielleicht ist genau das mein Vermächtnis. Nicht eine klare Geschichte, sondern eine, die weitererzählt wird. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder. Meine Geschichte endet hier nicht ganz. Hör dir auch die Folge über meinen Sohn Tutanchamun an und erfahre, wie es weiterging. Möge Aton über dich wachen.